ARD.
Die JustizreporterInnen. Der Podcast rund ums Recht in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Wir sind dabei, damit ihr auf dem Stand bleibt.
34 Jahre liegt die deutsche Wiedervereinigung zurück. Könnt ihr euch noch an diese Zeit erinnern? Den Mauerfall 1989 und dann die Wiedervereinigung am 3. Oktober 1990. Ich war damals ein kleines Kind und erinnere mich eigentlich nur noch an die Bilder aus dem Fernsehen von feiernden Menschen auf der Berliner Mauer. Wie viel Unrecht nicht nur systemkritischen DDR-Bürgerinnen und Bürgern in den Jahren vor der Wiedervereinigung widerfahren war, das konnte man damals meist nur erahnen. Und die Aufarbeitung dieses Unrechts, die dauert bis heute an. Die strafrechtliche Aufarbeitung allerdings, die bleibt die Ausnahme.
Eine strafrechtliche Verfolgung von politisch Verantwortlichen hat praktisch nicht stattgefunden. Es gibt einzelne Ausreißer, wie jetzt gerade aktuell der Fall, der in Berlin entschieden worden ist, von dem MFS-Offizier, der einen angeblichen polnischen Insurgenten vorsätzlich erschossen hat. Und das ist beobachtet worden, das ist jetzt erst kürzlich rausgekommen und deswegen konnte die Anklage auch gemacht werden, weil Mord ja nicht verjährt. Und das sind absolute Einzelfälle. Die Täter sind strafrechtlich in aller Regel nicht belangt worden, wenn sie belangt worden sind, mit marginalen Strafen.
Warum das so ist und wo wir in der Aufarbeitung des SED-DDR-Unrechts heute stehen, das schildert uns Professor Dr. Johannes Weberling von der Europa-Universität Viadrina Frankfurt-Oder noch genauer in diesem Podcast. Damit erstmal hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der JustizreporterInnen. Ich bin Elena Radatz und mit mir im Studio ist mein Kollege Jakob Thies. Hi Jakob.
Hi Elena.
Jakob, du hast ja in den vergangenen Wochen sehr, sehr viel zu dem Thema DDR-Unrecht recherchiert. Sag mir mal, warum findest du das Thema so spannend und warum ist dieses Thema heute nach 34 Jahren denn noch so aktuell?
Also das Thema ist sehr spannend und auch vor allem noch hochaktuell aus verschiedenen Gründen. Um vielleicht nur drei zu nennen, da haben wir einmal diese strafrechtliche Komponente, das hat ja schon Herr Professor Dr. Weberling gesagt. Eine strafrechtliche Verfolgung hat quasi nicht stattgefunden und dieser Prozess in Berlin gegen den Stasi-Offizier, der war eben ein Einzelfall, ein Ausreißer. Dann berufs- und verwaltungsrechtlich ist das auch noch sehr aktuell. Noch immer melden sich Opfer und Verfolgte der Diktatur bei den Landesbeauftragten für die Aufarbeitung der SED-Diktatur. Die gibt's nämlich in allen neuen Bundesländern. Und die Betroffenen wollen wissen, welche Rehabilitierungsmaßnahmen es gibt und wie ihre gesundheitlichen Folgeschäden anerkannt werden können. Und drittens, politisch, diese Landesbeauftragten fordern auch immer wieder Verbesserungen bei der Aufarbeitung und Rehabilitierung der SED-Opfer. Um nur eine Forderung zu nennen, die SED-Opferrente, die soll deutlich erhöht werden. Die Rente erhält jeder, der in der ehemaligen DDR eine Freiheitsentziehung von mindestens 90 Tagen erlitten hat. Und die Freiheitsentziehung muss mit den Grundsätzen einer freiheitlichen, rechtsstaatlichen Ordnung unvereinbar sein. Die ehemalige Ampelregierung hat das aber abgelehnt. Die wollte die Rente nur gekoppelt an die gesetzliche Rente steigen lassen. Daran sieht man, das Thema ist nach wie vor spannend und sehr aktuell.
Okay, jetzt weiß man denn was zu den Zahlen der von DDR-Unrecht Betroffenen?
Ja, da gibt es Schätzungen. Also man geht davon aus, dass es eben 250.000 frühere politische Häftlinge gibt, 138.000 ehemalige Heimkinder und 100.000 Menschen, die berufliche Nachteile erlitten haben. Problem ist, viele der Verfolgten sind schon verstorben. Und um nochmal auf diese Landesebene zu gehen, beispielsweise in Mecklenburg-Vorpommern suchten beim Landesbeauftragten für die Aufarbeitung im vergangenen Jahr allein 689 Menschen immer noch Hilfe. Das ist eine Zunahme von 45 im Vergleich zu 2022.
Ihr seht also, die Aufarbeitung, die hat immer noch Brisanz und wird auch politisch tatsächlich ständig diskutiert. Und immer noch suchen viele Menschen Hilfe bei den Landesbeauftragten. Wo die Aufarbeitung allerdings genau heute steht, das ist gar nicht so einfach zu beantworten, ne?
Genau. Um uns dieser Frage anzunähern, sprechen wir jetzt mit Evelyn Zupke, der Bundesbeauftragten für SED-Unrecht beim Deutschen Bundestag. Frau Zupke war Bürgerrechtlerin in der DDR. Sie war beispielsweise unter anderem Mitglied im Weißenseer Friedenskreis. Von Beruf ist sie Heilerzieherin und seit 2021 ist sie die erste SED-Opferbeauftragte beim Deutschen Bundestag. Herzlich willkommen, Frau Zupke, bei uns den JustizreporterInnen.
Danke für die Einladung. Guten Tag, Herr Thies.
Wir wollen erstmal über Ihre eigene Bürgerrechtsarbeit und Ihren Widerstand sprechen. Inwiefern haben Sie denn damals persönlich Unrecht erlebt?
Also ich denke mal, jeder, der in einer Diktatur groß wird und in einer Diktatur lebt und nicht angepasst ist oder sich nicht komplett wegduckt, der stößt natürlich schnell an die Grenzen so einer Diktatur. Und jetzt aus meiner Perspektive als SED-Opferbeauftragte betrachte ich den Begriff Unrecht natürlich nochmal sehr speziell, nämlich in Bezug auf die Menschen, für die ich vom Deutschen Bundestag gewählt wurde, als Ombudsperson für die Opfer der SED-Diktatur. Und das sind für mich eben die Menschen, die massives Unrecht erlitten haben, wie die politisch Inhaftierten, die in Jugendwerkhöfen eingesperrten, die beruflich Verfolgten. Und da würde ich gar nicht so sehr sagen, dass ich von Unrecht betroffen bin, sondern ich habe mich für einen bestimmten Weg entschieden und habe dadurch viele Möglichkeiten nicht gehabt. Aber das war ja auch eine bewusste Entscheidung von mir. Und von daher würde ich diesen Begriff Unrecht nicht so sehr auf mich persönlich anwenden.
Welche Möglichkeiten haben Sie denn damals nicht nutzen können?
Naja, es ist ja so, dass man in der Schule von Anfang an gibt es ja dann großen Anpassungsdruck. Man sollte zu Ja-Sagern erzogen werden, Individualität war verdächtig, eigenes Denken war nicht erwünscht. Unangepasstes Verhalten wurde politisiert, weil eben alles verdächtig war, was anders war. Und es war ja so, im sogenannten Staatsbürgerkundeunterricht zum Beispiel, sollte einfach nur die Propaganda der SED nachgeplappert werden, wie zum Beispiel die großen Erfolge der Wirtschaft, die Übererfüllung der Pläne und so weiter. Wohingegen ja ein Blick in den Alltag genügte, zu wissen, dass das eben Propaganda war. Und dann gab es andere Beispiele in der Schulzeit, zum Beispiel ein Schüler, der sich mit 14 verpflichtet hatte, Offizier der NVA zu werden, änderte seine Meinung in der 11. Klasse. Er wollte es nicht mehr, er wollte etwas anderes studieren. Und so wurde er vor versammelter Mannschaft vorgeführt. Dazu gehörten eben die Schulleitung, die Parteileitung, Lehrer, auch wir Mitschüler, alle sollten ihn verurteilen und somit erzwingen, dass er aus Angst vor Ausgrenzung und Schulrauswurf eben seiner mit 14 Jahren gegebenen Verpflichtung nachkam. Und das war eben ein perfides, aufgeführtes Ritual. Und er konnte diesem Druck auch nicht standhalten und wurde Offizier. Und beispielsweise in meiner Klasse nur zwei Schülerinnen, meine Freundin und ich, entzogen sich und bestärkten den Mitschüler. Und dadurch war man natürlich auffällig, weil gerade an der erweiterten Oberschule, was ja als Eliteschule galt in der DDR, weil dort konnte man eben Abitur machen, davon gab es gar nicht so viele, nicht vergleichbar in der Anzahl von heutigen Gymnasien. Und da war das natürlich noch strenger überwacht, dieses wohlfeile Verhalten. Also ich habe Abitur gemacht, aber man gab mir zu verstehen oder sagte mir auch deutlich, dass ich mich für ein Studium gar nicht bewerben bräuchte, weil das war ja auch so, dass das auch gelenkt war. Für mich war das Ende der Schulzeit dann aber auch erstmal das Ende des ideologischen Drucks. Und mir war klar, selbst wenn ich hätte studieren können, wollen, hätte es Anpassungsleistungen erfordert, die ich einfach nicht mehr bereit war zu erbringen. Und so geht dann natürlich der Weg weiter. Dann denkt man, was macht man dann? Dann fängt man erstmal ungelernt an. Man geht einen anderen Weg, als wenn man in der Freiheit und Demokratie groß geworden wäre, wo man ganz andere Entfaltungsmöglichkeiten auch schon im jungen Alter hat.
Jetzt haben Sie es angesprochen, also da hat sich ja wirklich dieser Soldat dann verpflichtet. Sie haben sich dann, wie ich das jetzt verstanden habe, dagegen gestellt. Also wie haben Sie das damals geschafft? Warum wollten Sie damals anders sein?
Das war gar nicht unbedingt politisch intendiert, mein Verhalten zunächst. Das war auch natürlich auch so ein jugendliches, altersgerechtes, wie ich finde, Aufbegehren. Und vielleicht hatte ich auch schon mal eine große Klappe, neigte zur Aufmüpfigkeit. Und das war aber nicht nur Trotz und Aufmüpfigkeit. Ich habe einfach ganz normal, wie ich finde, gedacht, ja, aber wenn er doch jetzt was anderes studieren will, wer sollte ihm das denn verbieten und warum darf man das? Das hat einfach meinen Gerechtigkeitssinn komplett gestört. Ich habe auf mich selber da nicht so viel Rücksicht genommen. Ich habe über Konsequenzen damals nicht nachgedacht.
Wenn ich mir das heute so überlege, finde ich das ziemlich mutig, weil wenn man sich überlegt, es war ja wirklich gesellschaftlich viel Repression da. Wie sind Sie denn mit diesem Druck, vielleicht auch mit dieser Angst vor Repression umgegangen? Sie waren ja damals selber noch ein junger Mensch.
Also ich muss Ihnen sagen, über die Zeit, über die wir jetzt sprechen, nämlich die Schulzeit bis hin zum Abitur, da habe ich von Repressionen nicht viel gewusst oder vielleicht habe ich gar nichts gewusst. Das weiß man manchmal im Nachhinein ja nicht mehr so genau. Natürlich wusste man, es gab die Stadtsicherheit. Und man wusste, ich wusste, das ist ein verlogenes System. Also irgendwann wusste ich es dann eben. Ne? Das Bildungssystem war ja für mich stellvertretend für das politische System. Und ich habe mir keine Gedanken gemacht. Ich hatte auch tatsächlich keine Angst. Und ich glaube, ich war auch nicht wirklich in Gefahr in diesem Alter. Also natürlich war ich draußen so, dass mir bestimmte Wege verschlossen waren. Aber ich hatte da keine Angst. Sowas kam dann, wenn überhaupt, erst sehr, sehr viel später, als ich in konkreter Arbeit dort mit in der Untergrundopposition gearbeitet habe, als wir verschiedene Aktionen geplant und durchgeführt haben, als ich von der Stadtsicherheit auch oftmals verhört wurde und sowas. Das war aber dann wirklich dann auch einige Jahre später.
Gehen wir vielleicht ein bisschen tiefer noch rein auf diese Zeit nach der Schulzeit. Welche Aktion haben Sie denn damals durchgeführt?
Naja, das war nicht direkt nach der Schulzeit, wenn ich das noch sagen darf. Ich habe dann als Kellnerin begonnen, ungelernt. Ich war ja auf Rügen im Binz, dort bin ich geboren, dort bin ich aufgewachsen. Und da gab es ja diese Ferienheime des Freien Deutschen Gewerkschaftsbundes, des FDGB. Und da wurde immer Personal gesucht, da habe ich gearbeitet und da war ich, das fand ich zunächst auch ganz toll, weil da habe ich mich weit weg gefühlt von politischer Gängelei, ich habe Geld verdient, aber die sozialistische Wirklichkeit hat mich dann auch bald wieder eingeholt. Ich bekam zweimal die Möglichkeit, ein Fernstudium im Bereich des Hotel- und Gaststättenwesens aufzunehmen, was ich dann tatsächlich wahrscheinlich auch gemacht hätte, aber das war mit dem Eintritt in die SED verbunden und das kam für mich zu keiner Zeit in Frage. Und dann 84 haben mein Freund und ich die Teilnahme an der Wahl verweigert. Auch das blieb nicht ohne Folgen. Es folgten politische Gängeleien, angeleitete Ausgrenzung und sowas. Und jetzt muss ich ein bisschen springen, sonst wird das wahrscheinlich zu viel, was ich erzähle. Und dann bin ich irgendwann dort weggegangen und bin zur Kirche gegangen. Da habe ich eine Ausbildung begonnen, eine kirchliche Ausbildung zur Heilerzieherin. Dadurch kam ich nach Ostberlin in die Stephanus-Stiftung. Und dort habe ich erst, es gab ja verschiedene oppositionelle Gruppen, auch in Ostberlin, wie anderswo, meist in den Großstädten, habe ich bei dem Arbeitskreis Solidarische Kirche mitgemacht und bin dann aber zum Weißenseer Friedenskreis gegangen, habe mich da total wohlgefühlt. Wir haben verschiedene Aktionen gemacht. Wir haben einen alternativen pädagogischen Bildungskongress organisiert. Aber was dann unsere Hauptaktion eigentlich und damit auch dann die letzte war, weil dann gab es die DDR ja irgendwann zum Glück nicht mehr, war, dass wir uns ausgedacht haben, den Wahlbetrug nachzuweisen. Wahlbetrug war ja in der DDR in aller Munde, es wusste eigentlich jeder. Aber irgendwo hatte sich auch jeder damit abgefunden. Und diese Spät-80er Jahre, auch 88, 89, es war ja so geprägt von, so erinnere ich mich jedenfalls, ein Spannungsfeld zwischen Resignation, aber eben auch Wut über diese Festgefahrenheit. Und wir haben gedacht, Wahlen, das ist in aller Munde, damit könnten wir vielleicht Leute mobilisieren, aktivieren. Insofern haben wir dann dieses organisiert, was jetzt eine eigene längere Geschichte ist. Es ist uns gelungen, wir konnten viele Menschen mobilisieren, an der Stimmauszählung in den Wahllokalen teilzunehmen. Am Ende hatten wir die Ergebnisse. Um es kurz zu machen, der Nachweis des Wahlbetruges ist flächendeckend in Berlin-Weißensee gelungen. Viele andere Menschen haben es uns nachgetan und es fraß sich sozusagen wie ein Flächenbrand durch das Land.
War die DDR nach all dem, was Sie jetzt hier erzählt haben, für Sie ein Unrechtsstaat?
Also für mich kann ich diese Frage ganz klar mit Ja beantworten. Ja, die DDR war ein Unrechtsstaat. Sie war eine Diktatur, in der die SED, also die Sozialistische Einheitspartei Deutschlands, die Macht hatte. Es gab keine Meinungsfreiheit, keine freien Wahlen, keine Versammlungsfreiheit, keine unabhängige Justiz, von Reisefreiheit ganz zu schweigen. Und bereits ab dem frühesten Lebensalter gab der Staat ja schon vor, was man zu denken und zu sagen hatte. Und Menschen, die sich dem System eben nicht anpassen wollten oder konnten, also politische Gegner, die wurden unerbittlich verfolgt. Das sehe ich ja in meiner jetzigen Tätigkeit als Bundesbeauftragte für die Opfer der SED-Diktatur tagtäglich.
Jetzt haben Sie es angesprochen. Also Sie sind ja jetzt wirklich die erste Bundesbeauftragte für die Opfer der SED-Diktatur. Und ich könnte mir vorstellen, dass einige Hörerinnen und Hörer zum ersten Mal davon hören, dass es eine SED-Opferbeauftragte beim Deutschen Bundestag gibt. Was sind denn da Ihre konkreten Aufgaben? Ganz blöd gefragt.
Also meine Aufgabe ist erstmal mein gesetzlicher Auftrag, als Ombudsperson zu wirken für die Anliegen der Opfer der SED-Diktatur. Quasi als Brücke zu fungieren zwischen den Anliegen der Opfer und der Politik. Wir haben ja seit Anfang der 90er viele gute Rehabilitierungsgesetze, aber natürlich sind Gesetze auch dazu da, sich immer weiterzuentwickeln. Es gab ja keine Blaupause für die Aufarbeitung einer Diktatur. Und aktuell ist es so, dass die Regierung ein Gesetz verabschiedet hat zur Überarbeitung der sogenannten Unrechtsbereinigungsgesetze. Dieser Entwurf hat Licht und hat Schatten und aktuell kämpfe ich dafür mit meinem Team, dass dieser Schatten kleiner wird und dass dort noch wesentliche Dinge, die aus meiner Sicht fehlen, noch Eingang finden.
Was ist denn gut und was ist schlecht?
Es gibt ja die sogenannte Opferrente für Menschen, die in politischer Haft gesessen haben, die im Jugendwerkhof waren, also die unter Freiheitsentziehung gelitten haben. Und diese Menschen bekommen eine sogenannte Opferrente von 330 Euro im Monat, wenn sie rehabilitiert sind. Und diese Opferrente wird jetzt dynamisiert. Aus meiner Sicht muss aber eine Erhöhung vorausgehen, weil es diese ganze Inflation, wo alle auch Erhöhungen bekommen haben, auch übrigens die Staatsbediensteten der DDR über ihre Renten. Und wenn man das auffangen will, einholen will, müsste noch eine Erhöhung vorangestellt werden.
Damit kann ja keiner leben so richtig, ne?
Na gut, das ist natürlich eine ergänzende Leistung. Also eine Opferrente, die ist natürlich nicht da, um den Lebensunterhalt zu decken. Aber sie ist dafür da, dass Menschen, die eben diese Erfahrung machen mussten, ein Stück weit finanzielle Unterstützung bekommen. Und es soll auch immer eine Anerkennung sein. Wir wissen von Studien aus Brandenburg, aus Thüringen, dass nahezu die Hälfte der Opfer der SED-Diktatur an der Grenze zur Armutsgefährdung leben. Und das ist etwas, was ich aus meiner Sicht wirklich nur sehr schwer hinnehmen kann. Denn wenn man überlegt, dass diese Menschen ja ihr Leben also eingesetzt haben, dass sie die Vorkämpfer waren quasi für Freiheit, Demokratie, Selbstbestimmung, sodass wir heute, auch wir Ostdeutschen, so leben können, wie wir heute leben, dann bedrückt mich das sehr und es tut mir in der Seele weh, wenn ich sehe, wie es manchen Menschen heute geht und in welchen sozialen und materiellen Verhältnissen sie leben.
Entsteht da denn auch dann viel Verdruss über die Aufarbeitungspolitik oder wie nehmen Sie das gesellschaftlich wahr?
Also ich glaube, das ist sehr verschieden, das Thema mit der Aufarbeitung. Ich sagte ja vorhin schon, es gab keine Blaupause für die Aufarbeitung. Das gilt ja nicht nur für die Rehabilitierungsgesetze, für die Opfer der SED-Diktatur. Es gilt ja auch für andere Dinge. Also zum Beispiel, dass man ja jahrelang eigentlich sich sehr stark auf die Stadtsicherheit konzentriert hat. Und natürlich war die Stadtsicherheit wichtig, aber die DNA der SED-Diktatur, das war ja auch die Durchdringung der Institutionen der gesamten Gesellschaft. Nehmen Sie nur mal die Jugendhilfe als Beispiel. Neben den normalen Aufgaben wurde ja auch sie zum Instrument zur Durchsetzung staatlicher Interessen. Zum Beispiel bei der rechtsstaatswidrigen Unterbringung von Kindern und Jugendlichen. Ein weiteres Beispiel ist die Volkspolizei. Auch sie gehörte zum Herrschaftsapparat. Das ist so die gesellschaftliche Seite, wo ich glaube, da ist auch viel passiert. Aber da kann man vielleicht noch andere Dinge stärker in den Blick mitnehmen zur Aufarbeitung. Und das andere, was ich eben ja schon sagte im Zusammenhang mit den Gesetzen und was bei den Opfergruppen oder bei den Opfern passiert, das ist gar nicht so einheitlich. Es gibt Menschen, die durchaus zufrieden sind mit dem Unterstützungssystem und auch alles vielleicht ausschöpfen konnten. Wenn wir über die Gesundheitsschäden reden, dann reden wir darüber, dass mehr als die Hälfte bei der Anerkennung der Gesundheitsschäden scheitert. Und das ist natürlich frustrierend für die Menschen.
Wie viele sind das so zahlenmäßig?
Das sind so einige Tausend. Also es hält sich wirklich in Grenzen auch. Aktuell haben wir 2000 Menschen ungefähr, die diese Gesundheitsschäden überhaupt geltend machen wollen. Also viele machen das auch gar nicht mehr. Die nehmen Abstand davon, wenn sie dann hören, was für Langjährige, wir reden hier über langjährig bis zu 12 und mehr Jahren, dass sie um ihre Ansprüche kämpfen, dann sagen die, nee, das lasse ich mal lieber. Also und da weiß man manchmal auch gar nicht, soll man wirklich auch dazu raten, dass sie das tun.
Bei den Opferberatungsstellen der Landesbeauftragten gibt es ja auch nach wie vor wirklich hunderte Anfragen, ne?
Genau, also die haben nach wie vor gut zu tun. Das hängt auch damit zusammen, dass Menschen sich, wenn sie älter werden oder wenn Lebenseinbrüche passieren zum Beispiel oder wenn sie in Rente gehen oder aus welchen Gründen auch immer, doch noch überlegen, also sich mit diesem Teil ihrer Vergangenheit auch auseinanderzusetzen. Denn viele haben sich davor auch dagegen entschieden. Dann gibt es auch immer den Anteil der Menschen, die das nicht wissen. Viele haben es verdrängt. Und es kann auch im späteren Lebensalter immer noch aufbrechen. dass man dann sagt, nee, also jetzt will ich da doch nochmal ran und dann gehe ich halt zu so einer Beratungsstelle. Manchmal melden sich auch Angehörige, Kinder in den Beratungsstellen, die sagen, Mensch, meine Eltern und was ist denn mit denen los und was kann ich denn tun zum Beispiel, ne?
Vielleicht noch zur Vollständigkeit für unsere Hörerinnen und Hörer. Es gibt eben, wie gesagt, Frau Zupke als Bundesbeauftragte und dann gibt es auch Landesbeauftragte in den neuen Bundesländern, die unter anderem auch dafür kämpfen, für eine bessere Aufarbeitung, aber eben auch Betroffene dabei unterstützen, ihre Ansprüche geltend zu machen. Zum Abschluss vielleicht, wo steht denn damit die Aufarbeitung nach 34 Jahren deutscher Einheit? Sie haben gesagt, einerseits ist wirklich vieles passiert, andererseits haben Sie jetzt das neue Gesetzesvorhaben auch kritisiert. Wo steht die Aufarbeitung in Ihren Augen?
Also ich kann das wirklich immer so als Prozess beschreiben und ich wüsste jetzt nicht, wie ich das wo ganz ehrlich beantworten sollte. Also es ist ein Prozess, den man immer wieder neu betrachten muss. Wo gibt es blinde Flecken? Und das dauert halt eben. Und ich würde auch sagen, es ist auch die Frage des Glases. Ja, also ist das Glas halb voll oder halb leer? Und ich rate immer auch mir selber dazu zu sagen, das Glas ist halb voll. Weil alles andere hat dann auch immer gleich so einen von vornherein negativen Touch. Man kann sicher vieles kritisieren, aber wichtig ist doch zu gucken, auch was haben wir erreicht und dass wir jetzt aktuell dafür kämpfen, dass sich die Situation auch der Opfer der SED-Diktatur noch mal ganz wesentlich verbessern kann. Und da bin ich eigentlich ganz guter Hoffnung.
Also, alles gut sieht anders aus, oder was sagst du, Elena?
Definitiv nicht. Es gibt ja da ganz offensichtlich noch erheblichen Nachholbedarf. Aber wie ist es denn juristisch, Jakob? Wie lief da die Aufarbeitung bislang ab?
Ja, auch das ist sehr kompliziert. Ich habe ja auch schon darauf hingewiesen, dass strafrechtlich echt wenig passiert ist. Um uns einen Überblick zu verschaffen, wie man das Recht nach 1990 für die Aufarbeitung des Unrechts und die Rehabilitierung der Opfer genutzt hat, sprechen wir jetzt mit Professor Dr. Johannes Weberling. Der Historiker und Jurist ist Rechtsanwalt und Honorarprofessor für Medienrecht an der Europa-Universität Viadrina Frankfurt. Seit über 30 Jahren befasst er sich wissenschaftlich mit dem Thema DDR-Unrecht und er hat schon ganz unterschiedliche Projekte in dieser Richtung geleitet, wie beispielsweise das Projekt Rechtsfolgen politischer Verfolgung im wiedervereinigten Deutschland. Schön, dass Sie heute da sind bei uns, den JustizreporterInnen. Herr Weberling.
Einen wunderschönen guten Tag.
Starten wir vielleicht mit dem Begriff des SED-Unrechts. Der ist ja ziemlich breit und wird in der Debatte politisch und medial immer wieder benutzt. Aus Ihrer historisch-juristischen Perspektive, was ist denn unter diesem breiten Begriff SED bzw. DDR-Unrecht zu verstehen?
Naja, das Problem ist bei diesem Begriff, dass im Endeffekt DDR-Unrecht daran anknüpft, dass wir in der DDR ein System hatten, was nicht nach unseren Vorstellungen einer freiheitlich-demokratischen Gesellschaft strukturiert war, sondern das unter der Herrschaft der sozialistischen Einheitspartei Deutschlands stand, die die Regeln gemacht hat und entsprechend Personen, die sich nicht an die Regeln gehalten haben, ja, mit welchen Folgen auch immer und mit welchen Taten auch immer dazu angehalten hat, die Regeln einzuhalten oder sie aus dem Verkehr zu ziehen. Das kann man allgemein als SED-Unrecht bezeichnen und wird auch allgemein als SED-Unrecht bezeichnet. Wir haben aber da auch gleich das Problem der ganzen Aufarbeitung und der gesamten Rehabilitierungsdiskussion, weil sich der Gesetzgeber Anfang der 90er dazu entschlossen hat, bei seinen Rehabilitierungsgesetzen nur das schwere SED-Unrecht auszugleichen. Und was nun ein schweres oder leichtes oder fahrlässiges SED-Unrecht ist, das sei mal dahingestellt. Das Problem ist dabei, dass der Gesetzgeber, was ja vielleicht nicht ganz verkehrt ist, sagt, naja, die normalen Altersumstände in der DDR können wir nicht rehabilitieren, die waren halt so. Und nur Personen, die über die normalen Altersumstände der DDR hinaus drangsaliert worden sind, die sollen eben unter die Rehabilitierungsgesetze fallen und dementsprechend dann soll denen Genugtuung widerfahren. Das ist halt eben eine Sache, die einem Opfer, nur als Beispiel, jemand wird verurteilt zu 8 Jahren Gefängnis oder Freiheitsentziehung wegen angeblicher Fahnenflucht und dann ein Richter sagt, naja, 4 Jahre wären in Deutschland angemessen gewesen, deswegen werden nur 6 Jahre rehabilitiert, ohne sich die Akten genauer anzugucken. Das ist dann schon eine Sache, die für den konkreten Betroffenen sehr unverständlich ist.
Wie hat man das Recht denn nach 1990 für die Aufarbeitung des Unrechts und die Rehabilitierung der Opfer genutzt?
Naja, wir haben ja im Artikel 17 des Einigungsvertrages die Verpflichtung für den bundesdeutschen, gesamtdeutschen Gesetzgeber, gesetzliche Grundlagen für Rehabilitierung und Entschädigung zu schaffen. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, dass Artikel 3 Einigungsvertrag eben auch den Gesetzgeber verpflichtet, für die Aufarbeitung der Tätigkeit des Staatssicherheitsdienstes entsprechende rechtliche Regelungen im Anschluss an die Regelungen der Volkskammer zu erlassen. Das hat der Gesetzgeber dann auch getan. und hat sogenannte Rehabilitierungsgesetze gemacht, das sogenannte erste SED-Unrechtsreinigungsgesetz, fasst mehrere Rehabilitierungsgesetze zusammen. Das strafrechtliche Rehabilitierungsgesetz, das verwaltungsrechtliche Rehabilitierungsgesetz und dann auch das berufsrechtliche Rehabilitierungsgesetz. Und da versuchte der Gesetzgeber ihm dann dieser Verpflichtung aus dem Einigungsvertrag, der Verfassungsrang hat, nachzukommen.
Jetzt gab es ja, Sie haben es schon gesagt, das SED-Unrechtsbereinigungsgesetz. Da gab es ja unterschiedliche Gesetze, also 1992 beispielsweise das sogenannte strafrechtliche Rehabilitierungsgesetz. Vielleicht mal erstmal dazu, was steht da eigentlich drin?
Da steht drin, dass Personen, die eben strafrechtliche Entscheidungen staatlicher deutscher Gerichte im Beitrittsgebiet hatten, im Zeitraum vom 8. Mai 1945 bis 2. Oktober 1990, dass diese Urteile und diese Entscheidungen auf Antrag für rechtsstaatswidrig zu erklären sind und aufzuheben sind. Das ist die Rehabilitierung und dann mit der Einschränkung, soweit sie mit den wesentlichen Grundsätzen einer freiheitlichen rechtsstaatlichen Ordnung unvereinbar ist. Das normale Unrecht der DDR, was es natürlich auch gab, dass jemand geklaut hat oder eine Körperverletzung gemacht hat oder auch eine Vergewaltigung oder jemand ermordet hat, das ist natürlich keine politische Entscheidung gewesen, die dann zur Debatte stand. Möglicherweise das Strafmaß, aber dieses in Anführungsstrichen normale Unrecht, bitte nicht falsch verstehen, das sollte damit nicht umfasst werden. Das politische Unrecht, das sollte damit entsprechend erfasst werden und die Personen, die wegen diesen Dingen dann Freiheitsentziehung widerfahren ist, die in Bautzen oder Hoheneck oder wo auch immer eingesessen haben, die sollten erstmal rehabilitiert werden. Das heißt, das Urteil wird aufgehoben. Das ist die erste Stufe der Rehabilitierungsgesetze und die zweite Stufe sind Folgeansprüche, das sind Kapitalentschädigungen und andere Dinge. Das ist das grundsätzliche Strukturproblem dieser Rehabilitierungsgesetze von allen dreien. Wir haben zuerst mal eine erste Stufe, das heißt die formelle Rehabilitierung, quasi die Aufhebung der entsprechenden Entscheidungen der DDR-Justiz. Das ist das eine. Und das zweite, was dann für Folgeansprüche daran kommen, das heißt jemand eben in irgendeiner Form Genugtuung widerfährt, sei es in finanzieller, sei es in berufsrechtlicher Hinsicht, das sind Dinge, die in einer zweiten Ebene dann entschieden worden sind. Und da ist der berühmte Kern des Pudels, das ist der Bereich, wo es die meisten Probleme gab und gibt.
Da kommen wir auf jeden Fall später nochmal drauf zurück, auf die Probleme. Vielleicht bleiben wir jetzt nochmal beim strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetz. Das geht ja vor allem um die Entschädigung von den Opfern. Was ist denn mit den Tätern? Also was ist mit der strafrechtlichen Verfolgung von vor allem politisch Verantwortlichen damals?
Eine strafrechtliche Verfolgung von politisch Verantwortlichen hat praktisch nicht stattgefunden. Es gibt einzelne Ausreise, wie jetzt gerade aktuell der Fall, der in Berlin entschieden worden ist, von dem MFS-Offizier, der einen angeblichen polnischen Insurgenten vorsätzlich erschossen hat. Und das ist beobachtet worden, ist jetzt erst kürzlich rausgekommen und deswegen konnte die Anklage auch gemacht werden, weil Mord ja nicht verjährt. Und das sind absolute Einzelfälle. Die Täter sind strafrechtlich in aller Regel nicht belangt worden, wenn sie belangt worden sind, mit marginalen Strafen.
Und warum?
Ja, fragen Sie nicht mich, sondern fragen Sie die Politiker. Das hat natürlich böses Blut gegeben, dass die Täter laufen gelassen worden sind, aber die Opfer mehr oder weniger um ihre Rehabilitierung und ihre Folgeansprüche kämpfen mussten. Das ist einer der großen Webfehler, der letztendlich in der Geschichte passiert ist. Und man kann viele Gründe dafür finden, aber rechtspolitisch jedenfalls für die Verfolgten, für die Opfer des SED-Regimes ist das natürlich eine fatale Geschichte gewesen, die entsprechend bei den Opfern des SED-Regimes dann eben auch zu großem Verdruss geführt hat.
Bei dieser, wie Sie sagen, fatalen Geschichte spielte ja auch die Verjährung eine gewisse Rolle. Welche denn genau?
Richtig, ja. Naja, die Verjährung begann ja erst zu laufen in dem Moment, wo eine Verfolgung von den Personen überhaupt möglich gewesen ist. Und das war nach der Wiedervereinigung, spätestens war das der Fall gewesen und dementsprechend verjährten der Großteil der Taten dann im Jahre 2000. Und die damalige Bundesregierung, die erste rot-grüne Regierung, hat diesen Termin, ich würde sagen, nicht ganz unwohlwollend verstreichen lassen und damit war der größte Teil der verfolgbaren Ansprüche hinüber gewesen.
Jetzt haben Sie sich ja auch ausführlich mit dem Stasi-Unterlagengesetz beschäftigt, also für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, das ist die gesetzliche Grundlage für den Zugang zu den Unterlagen der Staatssicherheit und regelt auch die Verwaltung und Verwendung von diesen. Inwieweit aus Ihrer Perspektive war denn der Zugang zu den Stasi-Unterlagen und vielleicht auch anderen Beweismaterialien entscheidend für die juristische Aufarbeitung, auch wenn die jetzt vielleicht mangelhaft war in Ihren Augen?
Also das war ganz entscheidend, muss man ganz deutlich sagen. Und das Problem ist natürlich gewesen, dass die Stasi-Unterlagen einen unterschiedlichen Erschließungsstand hatten. Das heißt, die waren nicht hinreichend sortiert, hinreichend aufgearbeitet. Es kamen immer, auch im Laufe der Jahre, immer wieder Aktenkonvolute dazu, die dann eben weitere Erkenntnisse ermöglichten. Und viele Personen, die in den 90er Jahren versucht haben, Rehabilitierung zu bekommen und sie nicht bekommen haben, haben dieses begründet oder konnten ihre Haft und vieles andere mehr nicht belegen, weil sie die Unterlagen nicht hatten. Das ist einer der Gründe, warum alle ja in diesem Bereich aktiven Personen, darunter auch meine Wenigkeit, darauf gedrungen haben, dass in den SED-Unrechtsbereinigungsgesetzen, in den Folgegesetzen, das Zweitantragsrecht verankert wird und dass das jetzt auch noch ausgeweitet wird. Denn es gibt eine Menge an Entscheidungen, die aufgrund einer mangelhaften Aktenlage zu Lasten des Betroffenen ausgegangen sind. Und wenn ein SED-Opfer genau weiß letztendlich, dass man Recht hat, aber man die Sachen nicht schwarz auf weiß belegen kann und dann möglicherweise auch uninformierte Richterinnen und Richter etwas vielleicht von der Realität her ein bisschen entfernte Entscheidungen getroffen haben, dann ist das natürlich schwer verdaulich. Und deswegen ist es unbedingt wichtig, das ist ja jetzt in Gang gekommen, muss man fairerweise sagen, dass man ein Zweitantragsrecht macht, denn die Stasi-Akten waren am Anfang rudimentär aufgearbeitet. Es gab einzelne große Fälle, wo man feststellen konnte, ja, da ist Dynamit in den Akten drin. Ich habe selber hunderte von Stasi-Akten, wie einzelne Fälle auch mit aufgearbeiten, helfen, aber vor allem einsehen und dann verwenden können. Aber das war eben ein Teil. Der andere Teil ist eben erst in den letzten 10 Jahren, kann man sagen, vollständiger aufgearbeitet worden oder erschlossen worden.
Warum kam das so spät?
Für viele weil das hat zwei Gründe. Zum einen behaupte ich, dass das die Personalausstattung der Behörde für dieses Thema eben sehr, also die hätte besser sein können, als der erste Punkt. Der zweite Punkt, es gab in der Behörde massive Auseinandersetzungen zwischen Personen, die die Akten in erster Linie bewahren wollten, aber nicht unbedingt letztendlich dann für die Aufarbeitung herausgeben wollten, weil sie Unruhen in der Bevölkerung befürchten und so weiter und so weiter, was alles nicht stattgefunden hat. Und dass eben diese Dinge sehr nachlässig behandelt worden sind. Dann ist das teilweise das Einsichtsverfahren etwas schwierig gewesen. Ich habe den einen oder anderen Mandanten auch vertreten als Anwalt, der Akten einsehen wollte. Und da gab es dann natürlich auch Sachbearbeiter der Staatsunterbehörde, sind Menschen. Da gab es solche und solche. Es gab solche, die absolut sich als serviceorientierter Mitarbeiter und auch dem Betroffenen helfend dargestellt haben. Und es gab auch Personen, die das sehr formalistisch betrachtet haben und dann auch darauf geachtet haben, dass in den Stasi-Akten nur ja kein Dokument, kein Name, kein gar nichts bekannt wird von jemandem, der möglicherweise dann von dem Opfer mal gefragt werden könnte, wieso hast du mich eigentlich verpfiffen beispielsweise bei der Staatssicherheit. Da gab es sehr große Unterschiede. Das ist, muss man jetzt fairerweise aber auch sagen, in den letzten 20 Jahren hat sich die Rechtslage, was die Stasi-Unterlagen angeht, deutlich geändert. Die Forschung ist seit 2006 durch die damalige Novelle Stasi-Unterlagengesetzes deutlich unterstützt worden. Das heißt, die Akten sind dann buchstäblich auch richtig aufgemacht worden für die Forschung. Und das Zweite ist, das Bundesverfassungsgericht hat eine ganze Reihe von Instanzrechtsprechungen einen Riegel vorgeschoben, in dem es eindeutig gesagt hat, die Beendigung der Aufarbeitung ist nicht Sache der Gerichte, sondern das ist eine Sache, die die Gesellschaft zu entscheiden und zu tun hat. Und die vielen Entscheidungen, die es gegeben hat, gerade im ersten Jahrzehnt dieses Jahrhunderts, dass eben die Aufarbeitung jetzt mal gut sein soll, die ist eben dadurch beendet worden. Und auch der Bundesgesetzgeber hat das ja in seine entsprechende Begründung für die Stasi-Novellen gerade 2006 reingeschrieben.
Jetzt ist das ja auch ein großes Problem mit den geschredderten Akten. Können Sie da vielleicht auch nochmal drauf eingehen?
Können wir gerne.
Das problematisch ist, ja.
Wir haben an der Viadrina eine Arbeitsgruppe Aufarbeitung und Recht und die hat sogar dazu ein Symposium gemacht zu diesem Thema geschredderte Akten. Es gibt von der Fraunhofer Gesellschaft ein entsprechendes computerbasiertes Verfahren, geschredderte Akten wieder zu rekonstruieren. Das Verfahren ist eigentlich gar nicht schlecht. Es hat sich nur in der Praxis als komplizierter herausgestellt, als man das ursprünglich gedacht hat. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist, dass aus welchen Gründen auch immer es eine gewisse Zurückhaltung gibt, dass diese Zirndorfer Säcke, wie sie bezeichnet haben, das sind die gesamten Säcke, die in Zirndorf gesammelt worden sind, die man dann durch dieses großtechnische Verfahren hätte fahren müssen, dass in diesen Akten dann doch Dinge hervorkommen, hat man den Eindruck jedenfalls gehabt, die dem einen oder anderen in der Politik noch sehr aktiven Menschen schaden könnten, weil die Staatssicherheit natürlich die Akten zerrissen und geschreddert hat, die am wichtigsten gewesen sind. Und im Bundestag hat es eine große Mehrheit gegeben von Abgeordneten, die dafür gewesen sind, die eine entsprechende Pilotstudie finanziert haben und die auch entsprechend Geld bereitgestellt haben für die finale Beendigung dieses Zustandes, dass die Akten zusammengesetzt werden. Ich persönlich bin bis heute nie den Eindruck losgeworden und es hat mir auch keiner plausible Argumente dagegen gesagt, dass man dort den Widerstand des Apparates habe, dass man das schlichtweg mehr oder weniger einfach hat totlaufen lassen. Und das halte ich für ein Desiderat letztendlich der Aufarbeitung, und das sollte zügig geändert werden. Auch wenn die zeithistorische Bedeutung zwar interessant ist, aber die politisch aktuelle Bedeutung natürlich nicht mehr relevant ist.
Werden denn noch Akten zusammengesetzt?
Ja, natürlich, gerade? Klar. In ganz kleinem Umfang natürlich.
Jetzt gab es ja trotz dieser Schwierigkeiten ein Urteil gegen den Stasi-Offizier wegen Mordes. Der hat ja große mediale und auch gesellschaftliche Aufmerksamkeit erregt. Wie wichtig sind denn solche großen Gerichtsverfahren für die gesellschaftliche Aufarbeitung in Ihren Augen?
Solche Entscheidungen sind zum einen sehr wichtig, in erster Linie für die Opfer des SED-Regimes, weil die eben sehen, naja, also es passiert eben doch was. Für die gesamtgesellschaftliche Verantwortung der Aufarbeitung ist das leider 10, 20 Jahre zu spät. Das Thema ist durch für die Gesamtgesellschaft, und das ist das Erschreckende dabei im Endeffekt, dass man auch, was man jetzt noch sinnvollerweise diskutiert im Bundestag als für das nächste SED-Unrechtsbereinigungsgesetz, also für die nächste Fassung. Das sind alles wichtige Dinge, aber wir haben den biologischen Faktor. Und der biologische Faktor sagt, dass die Zahl der Personen, die betroffen waren, werden immer weniger. Und das Schlimme ist dabei letztendlich, dass die nächste Generation ja weiß, oder die nächste oder übernächste Generation weiß, wie mit Vater oder Mutter oder Onkel oder Tante umgegangen ist bei diesem Thema. Und die haben dann, das ist das eigentlich Erschreckende bei der ganzen Geschichte, die haben dann ein deutlich reduziertes Verständnis vom Rechtsstaat, als das normalerweise in der Bundesrepublik Deutschland sein sollte und man erhofft irgendwo.
Jetzt haben wir viel über Strafrecht geredet und geschredderte Akten. Vielleicht noch zum zweiten und dritten SED-Unrechtsbereinigungsgesetz. Da ging es ja vor allem um die berufsrechtliche und verwaltungsrechtliche Rehabilitierung. Was hat man denn mit diesen beiden Gesetzen versucht?
Also beim verwaltungsrechtlichen Rehabilitierungsgesetz ist es so, dass Verwaltungsentscheidungen entsprechend erstmal als rechtsstaatswidrig aufgehoben werden sollten. Das ist das eine. Das zweite ist, dass man dann, wenn man Vermögensnachteile hatte, dann sollte diese Vermögensnachteile sollten nach Möglichkeit rückgängig gemacht werden. Dafür gab es dann also für die Folgeansprüche nach dem verwaltungsrechtlichen Rehabilitierungsgesetz gab es dann das Vermögensgesetz, das Investitionsvorrangsgesetz und das Entschädigungsgesetz. Und das Problem ist dabei letztendlich, dass das ist ein generelles Problem für alle drei Rehabilitierungsgesetze, dass die Folgeansprüche, dass die eben sehr, 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 sehr lange gebraucht haben, bis sie überhaupt entschieden worden sind, wenn sie überhaupt positiv entschieden worden sind. Ein Beispiel, wir haben 2022/23 haben wir von der Viadrina aus eine große Allensbach-Umfrage gemacht, wo wir Ost- und Westdeutschland ganz bewusst Opfer repräsentativ ermittelt haben und befragt haben, wie sieht's da eigentlich aus bei euch? Jetzt muss man sich die Zahlen verdeutlichen. 40% der Betroffenen, also 40% von Betroffenen des SED-Unrechtes, wussten von diesen ganzen Rehabilitierungsverfahren nicht. Da fragt man sich auch, inwieweit eigentlich die Informationspflicht, die der Staat ja auch hat, um über diese Dinge die Menschen zu informieren, wie der nachgekommen worden ist. Das ist das eine. Das zweite ist, es hat ein großer Teil von Betroffenen gar keine Rehabilitierungsansprüche mehr gestellt, weil sie sich psychisch und auch tatsächlich nicht in der Lage gesehen haben, das Ganze nochmal zu durchleben. Das muss man natürlich respektieren. Bei denen, die es gemacht haben, ist ein Teil erfolgreich gewesen. Und das Erschreckende ist jetzt, von diesem Teil, der erfolgreich gewesen, 10% insgesamt der Verfahren, sind diese Verfahren bis heute noch nicht beendet worden. Das heißt, wir haben hier ein richtiges Vollzugsdefizit.
Jetzt haben Sie es gut auf den Punkt gebracht. Da müsste man mal nacharbeiten. Sie sprechen von Vollzugsdefizit und Strukturproblem. Wenn Sie es jetzt zusammenfassen müssen, wo stehen wir denn mit diesen rechtlichen Möglichkeiten in der juristischen Aufarbeitung nach 34 Jahren deutscher Einheit?
Einerseits stehen wir gar nicht so schlecht da. Es ist eine Menge passiert. Andererseits ist es wenig bekannt gemacht worden. Wir müssen zügig die Defizite, die in den Gesetzen herrschen, müssen wir zügig ändern. Dass das Unfrieden und ein Unrechtsverständnis halt eben fördert, das brauche ich, glaube ich, nicht näher zu erläutern. Das muss man schnell tun. Zurzeit gibt es die Möglichkeit. Wir haben ein neues SED-Unrechtsbereinigungsgesetz in der parlamentarischen Diskussion. Und meine Hoffnung ist, dass eben diese Defizite, die da sind, jetzt wirklich schnellstens geändert werden, damit den Menschen noch Wiedergutmachung erfährt.
Was müsste sich denn ganz konkret ändern im deutschen Rechtssystem, um diesem politischen Unrechtsregime besser juristisch zu begegnen?
Wir brauchen in Deutschland, wenn man das jetzt einfach sagt, wir brauchen in Deutschland ein klares Gesetz mit einer klaren Begründung, dass man dann der Justiz und den Verwaltungen geben kann und das dann entsprechend angewendet wird. Es gibt bis heute keine einheitlichen Verwaltungsvorschriften für die Aufarbeitung des SED-Unrechts, was ein riesengroßes Problem ist. Sie haben einen unterschiedlichen Flickenteppich in den neuen Ländern. Es gibt Länder, bei denen die Erfolgsquoten von SED-Opfern sehr hoch ist, und es gibt Länder, in denen sie ganz niedrig sind. Warum? Weil die Gesetze nicht einheitlich angewendet werden.
Das war Professor Dr. Johannes Weberling. Vielen Dank, dass Sie heute bei uns waren, Herr Weberling, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
Gerne, alles Gute Ihnen.
Auch juristisch gibt's also noch einiges nachzuholen. Damit konnten wir uns aber zumindest dieser großen Frage, wo die Aufarbeitung heute steht, etwas annähern. Oder was sagst du, Elena?
Auf jeden Fall. Ich danke dir recht herzlich, Jakob, für deine intensive Recherche zu dem Thema. Man hat das, finde ich, im politischen und gesellschaftlichen Tagesgeschehen leider ein bisschen zu wenig im Blick. Auch, dass diese Aufarbeitung ja tatsächlich bis heute andauernd und oftmals ein jahrelanger Kampf für die Opfer des DDR-Unrechts damit einhergeht.
Ja, wenn ihr euch noch tiefer mit dem Thema befassen wollt, dann hört auch mal rein in den ARD-Podcast Wendehausen. Zu DDR-Zeiten lag das Dorf Wendehausen im Sperrgebiet der innerdeutschen Grenze und das Grenzregime der DDR war hart und die Kontrollen scharf. Zeitzeugen berichten von Vertreibung, Flucht und zerstörten Existenzen. Findet ihr in der ARD-Audiothek. Da gibt es auch unseren Podcast.
Ich sage an dieser Stelle vielen Dank an dich, Jakob, und danke euch natürlich fürs Zuhören. Wir hoffen, dass euch diese Folge gefallen hat. Wie immer könnt ihr Kritik, Anmerkungen und natürlich auch Themenvorschläge an unsere E-Mail-Adresse justizreporterinnen@swr.de ohne Gendersternchen und zusammengeschrieben schicken. Ich sage bis ganz bald, auf Wiederhören.
Ciao, macht's gut.